Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. In Deutschland werden Salate, Gurken und Tomaten vom EHEC-Verdacht freigesprochen. Als höchstwahrscheinliche Quelle verbleiben Sprossen. Wir berichten über die Situation in Deutschland und reden im Tagesgespräch mit Roger Stephan. Er leitet das Institut für Lebensmittelsicherheit und Hygiene an der Universität Zürich. In Syrien ist eine Großaktion der Armee im Gang. 30.000 Soldaten sollen nahe der syrisch-türkischen Grenze im Einsatz sein. In Brüssel sind die Beitrittsverhandlungen mit Kroatien im Prinzip abgeschlossen. In 2 Jahren könnte das Land zur Europäischen Union gehören. Und der Simplon-Tunnel ist nach wie vor zu. Spezialisten untersuchen Bau und Anlagen auf Brandschäden. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Thomas Fuchs.
Bohnensprossen seien mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache für die EHEC-Erkrankungen. Dies melden die deutschen Behörden. Deshalb könne man teilweise Entwarnung geben. Blattsalate, rohe Tomaten und Gurken könnten wieder bedenkenlos gegessen werden, hieß es. Die Warnung der Behörden für Sprossen bleibe dagegen bestehen. Vor allem rohe Sprossen sollten nicht gegessen werden. Inzwischen sind in Deutschland nach offiziellen Angaben 29 Menschen durch den Erreger ums Leben gekommen. Die Verhandlungen über einen EU-Beitritt Kroatiens können nach Ansicht der EU-Kommission abgeschlossen werden. Das hat EU-Kommissionspräsident Barroso bekannt gegeben. Sofern die Regierungen der 27 EU-Staaten zustimmen, wäre ein Beitritt Kroatiens in rund 2 Jahren möglich, heißt es in der Erklärung aus Brüssel. In Syrien hat die Armee einen Großeinsatz in der Stadt Jisr al-Shukur begonnen. Laut dem staatlichen Fernsehen soll, auf Wunsch der Bevölkerung, gegen bewaffnete Banden vorgegangen werden. Der türkische Nachrichtensender CNN Türk berichtet, am Einsatz in Jisr al-Shukur seien 30.000 Soldaten beteiligt. Inzwischen hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz vom syrischen Regime den sofortigen Zugang zu den Opfern der Gewalt im Land sowie zu allen Gefangenen verlangt. IKRK-Präsident Jakob Kellenberger erklärte sich bereit, selbst nach Syrien zu reisen, um die Regierung zu überzeugen. Durch den Simplon-Bahntunnel können weiterhin keine Züge fahren. Das teilt die SBB mit. Nach dem gestrigen Brand eines Güterzugs haben Spezialisten die Schäden im Tunnel untersucht. Die Ursache des Zugbrandes ist noch nicht bekannt, ebenfalls nicht die Höhe des Schadens. Wegen der Untersuchungen ist auch die vom Feuer nicht direkt betroffene zweite Röhre gesperrt. Die SBB hofft, dass sie diese im Verlauf des Tages für den Bahnbetrieb wieder öffnen kann. Die Schweiz hat den Ausstoß von Treibhausgasen bisher weniger stark reduziert, als sie gemäß Kyoto-Protokoll müsste. Die Ziele für die Jahre 2008 bis 2012 würden voraussichtlich verfehlt, teilte der Bundesrat mit. Zugleich kündigte der Bundesrat an, er wolle deshalb zusätzliche Emissionszertifikate erwerben und mit der Stiftung Klimarappen entsprechende Verhandlungen aufnehmen. Die Konsumentenorganisationen erhalten ab dem nächsten Jahr 1/3 mehr Geld vom Bund. Der Bundesrat erhöht die Subventionen von heute 750.000 auf 1 Million Franken im Jahr. Die wichtige Rolle der Organisationen rechtfertige den höheren Beitrag, heißt es als Begründung. Die Aufgaben der Organisationen würden auch immer komplexer. Beiträge gehen unter anderem an die Stiftung für Konsumentenschutz, das Konsumentenforum und die Fédération romande des consommatrices. Die Regierung des Kantons Aargau sieht es nicht als Aufgabe des Staates, jedes unanständige und unhygienische Verhalten in der Öffentlichkeit zu verbieten. Anlass zu dieser Feststellung gibt der Aargauer Regierung ein Vorstoss aus dem Kantonsparlament. Ein Grossrat fragte nach einem Verbot des Spuckens in der Öffentlichkeit. Die Regierung bestätigt, diese Unsitte habe stark zugenommen. Ein Verbot wäre aber schwer durchzusetzen. Der Schweizer Milchverarbeiter Emmi engagiert sich weiter im Ausland. Emmi hat den italienischen Desserthersteller A27 übernommen und kann damit neu auch Tiramisu und Panna Cotta auf den internationalen Märkten anbieten. Die Firma A27 verkauft ihre Desserts in rund 2 Dutzend Ländern. Ob sie auch in der Schweiz auf den Markt kommen, hat Emmi noch nicht entschieden. Das Formel-1-Rennen in Bahrain findet in diesem Jahr definitiv nicht statt. Die Verantwortlichen wollen freiwillig auf den Anlass verzichten. Wegen der politischen Unruhen im Inselstaat war das Rennen in Bahrain im Februar abgesagt und auf Ende Oktober verschoben worden. Diesen Entscheid kritisierten viele Formel-1-Teams, Politiker und Menschenrechtler.
12.36 Uhr. Nicht Gurken, schon gar nicht aus Spanien, nicht Tomaten oder Salate, aber wohl Sprossen. Wir berichten über eine etwas beruhigte, etwas entspanntere Ehex-Situation in Deutschland und wir reden im Tagesgespräch zum Thema auch grundsätzlich über die Sicherheit unserer Lebensmittel, die uns im Alltag so selbstverständlich vorkommt. Weitere Berichte und Gespräche befassen sich mit dem bevorstehenden EU-Beitritt von Kroatien, mit dem syrischen Armeeeinsatz nahe der türkischen Grenze und mit der Arbeit der Spezialisten nach dem Brand im Simplon-Tunnel. In Italien gibt's große Pläne zur Privatisierung der Wasserversorgung, in der Toskana bereits praktische Erfahrung damit. Und in Dänemark spielen die 8 besten Nachwuchsnationalmannschaften um die Fußball-Europameisterschaft. Die Schweizer U21 ist dabei und hat zu Recht hohe Ziele. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.262 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 21,91 gehandelt, der Dollar zu 84,27 Rappen. Das Wetter. Im Norden ziehen gegen Abend immer mehr Wolken auf und in den Alpen fällt vereinzelt Regen. Im Süden ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und gebietsweise Platzregen. Die Temperatur liegt beidseits der Alpen zwischen 20 und 23 Grad. Morgen Samstag fällt vor allem im Osten und in den Bergen Regen, sonst wird es im Lauf des Tages freundlicher. Am Pfingstsonntag ist es zeitweise sonnig, am Pfingstmontag fällt im Norden verbreitet Regen. Auch im Süden sind Regengüsse zu erwarten. Die Temperatur liegt im Norden um 20 und im Süden um 24 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden zwischen Wassen und Göschen stockender Verkehr. Zudem ist in der Zentralschweiz die Hauptstrasse zwischen Mayen und Wassen bis vorsichtig 13.30 Uhr in beiden Richtungen wegen eines Unfalls gesperrt. Und aus der Region Zürich melden DRS-Hörer Stau auf der Hauptstrasse zwischen Eglisau und Bülach Nord in beiden Richtungen wegen eines Unfalls.
Die deutschen Gesundheitsbehörden geben also eine Teilentwarnung. Salat, Tomaten, Gurken aus Norddeutschland können wieder bedenkenlos gegessen werden. Die Epidemie sei nicht vorüber, aber im Rückgang. Kasper Selg aus Berlin mit Einzelheiten.
Helmut Czierski-Schöneburg ist Leiter des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Er sagte heute Morgen, man habe zwar immer noch keinen direkten Beweis, keinen EHEC-Erreger direkt auf einem Sprössling gefunden, aber es sei jetzt dennoch klar, dass diese Produkte aus einem Betrieb in Uelzen, Niedersachsen, die Quelle der Keime sein müsse.
Auch wenn bisher keine Untersuchungsergebnisse vorliegen, die den EHEC-Verdacht bestätigen, ist die Indizienkette inzwischen so belastend, dass wir davon ausgehen müssen, dass der EHEC-Ausbruch hier einen unmittelbaren Bezug hat.
Bakteriologische Untersuchungen und Befragungen von Hunderten Erkrankten hätten gezeigt, dass 9-mal mehr Menschen von dieser schweren Krankheit befallen worden seien, welche von den Sprösslingen aus Uelzen gegessen hätten, als von allen anderen möglichen Quellen. Auch die untersuchten Verteilungsströme sprechen klar für diese These. Deswegen ist der Betrieb in Uelzen jetzt auch vollständig gesperrt worden. Und deswegen geben die Behörden jetzt Entwarnung für Gurken, Tomaten und Salat. Das ist nicht nur eine gute Nachricht für die Menschen im Norden Deutschlands, die seit bald 3 Wochen auch hier in Berlin weitgehend auf den Verzehr von rohem Gemüse verzichtet haben. Es ist vor allem eine gute Nachricht für die Bauern, die seit mehreren Tagen gezwungen sind, ihre Ernte gleich auf dem Feld wieder unterzupflügen. Der Verkauf von Gemüse ist hierzulande vollkommen zusammengebrochen. Das heißt aber noch nicht, dass die Epidemie jetzt vorüber wäre, sagt der neue Gesundheitsminister Daniel Bahr.
Ich kann noch keine Entwarnung geben. Leider ist weiterhin mit neuen Infektionen zu rechnen. Aber die Zahl der neuen Infektionen ist fortwährend und deutlich rückläufig.
Und das ist eine gute Nachricht für die Spitäler in Norddeutschland. Insbesondere in Hamburg und Lübeck sind die Notfall- und Intensivstationen bis an die Grenzen der Belastbarkeit beansprucht mit der sehr aufwendigen Pflege der EHEC-Patienten. Gegen 3000 Menschen sind an EHEC erkrankt, gegen 800 von ihnen leiden an HUS, also an dem sehr schweren Krankheitsverlauf, der Nieren- und Nervensystem angreift. 29 Menschen sind bisher an der Krankheit gestorben, davon allein gestern wieder 3 Personen. Was jetzt neben der weiteren Behandlung der Erkrankten, auch weiterhin auftretender neuer Erkrankungen, ansteht, ist zweierlei. Zum einen werden die wirtschaftlichen Schäden zu bewältigen sein. Die Bauern in Deutschland haben Ausfälle in 2-stelliger Millionenhöhe. Und der spanische Betrieb, der ganz zu Beginn als vermutliche Quelle von EHEC-Erregern genannt wurde, ist heute schon vor einem Hamburger Gericht wegen Schadenersatzes vorstellig geworden. Das andere ist die politische Nachbearbeitung. Die Gesundheitsbehörden haben, wie es scheint, ausgezeichnete Arbeit gemacht, aber die Kommunikation während der Krise war bisweilen nicht optimal. Da werden die Gesundheitsminister Bahr und Verbraucherministerin Aigner noch einiges an Kritik zu hören bekommen.
Kaspar Selk, mehr zum Thema um 1 im Tagesgespräch mit dem Direktor des Instituts für Lebensmittelsicherheit und Hygiene der Uni Zürich. Nach jahrelangen Verhandlungen mit der Kommission in Brüssel ist der Weg in die EU für Kroatien frei. Wenn die 27 EU-Regierungen zustimmen, wird damit in 2 Jahren ein zweites Land des ehemaligen Jugoslawien Mitglied der Europäischen Union sein. Urs Bruderer aus Brüssel.
Es werde heute gute Nachrichten geben. Das versprach der EU-Kommissionspräsident schon Anfang Woche. Und so klangen die guten Nachrichten heute aus dem Munde des Erweiterungskommissars Stefan Füle.
I'm particularly glad to announce that today the Commission has completed its negotiation with Croatia.
Die EU-Kommission habe ihre Beitrittsverhandlungen mit Kroatien abgeschlossen. Das heißt, für die EU-Kommission ist das Land beitrittsbereit. Doch die Kommission kann Kroatien nicht aufnehmen. Zum Club gehört das Land erst nach dem Ja aller Clubmitglieder.
We are confident that this will happen because negotiations have been in depth and substantial.
Er sei zuversichtlich, dass es zu diesem Jahr komme, denn die 6 Jahre dauernden Verhandlungen seien gründlich und substanziell geführt worden. Kroatien habe sich in diesen Jahren stark verändert, sei zu einer reifen Demokratie geworden, basierend auf Rechtsstaatlichkeit und freier Marktwirtschaft. Die Gesellschaft sei stärker und dynamischer. Die Beitrittsverhandlungen hätten diesen Reformprozess beschleunigt.
We will to continue to work with Croatia until the moment when it will join the European Union.
Und die Kommission werde mit Kroatien weiterarbeiten an diesem Prozess, bis das Land der Union beitrete. Das heißt, Kroatien steht die nächsten 2 Jahre weiter unter scharfer Aufsicht. Dann aber soll das Land als EU-Mitglied ohne Sonderauflagen aufgenommen werden und nicht wie Rumänien und Bulgarien auch als Mitglied noch einem Spezialmonitoring ausgesetzt sein. An die Kroatinnen und Kroaten schließlich waren diese Worte gerichtet.
I'm looking forward to welcome you as a 28th member state of the European Union.
Er freue sich darauf, Kroatien als das 28. EU-Mitglied zu begrüßen.
Und von Urs Bruderer, dem EU-Korrespondenten in Brüssel, gleich weiter zu Walter Müller, unserem Mann für Südosteuropa. Walter Müller, was hält man in Zagreb von dieser Sonderbeobachtung in den nächsten 2 Jahren?
Ja, eigentlich gegen diese Sonderbeobachtung, die ja Teil des ganzen Prozesses ist, hat man nicht besonders viel. Das ist okay. Man hätte als Beleidigung empfunden, wenn nach dem Beitritt noch eine Sonderbeobachtung vorgesehen wäre. Also es ist in Ordnung, wenn noch darauf geachtet wird von Brüssel her, dass die Gesetze, die EU-konformen Gesetze, dann auch wirklich umgesetzt werden.
In ziemlich genau 2 Jahren kann oder könnte Kroatien 28. Land der Europäischen Union sein. Was heißt das für Kroatien? Was ist noch zu tun jetzt?
Ja, Kroatien hat noch ziemlich viel zu tun. In Stichworten nur das Justizwesen reformieren, Kriegsverbrecher verfolgen und dann auch aburteilen, dann der Kampf gegen die Korruption. Und unter anderem müssen wegen dem Wettbewerbsrecht der EU die Schiffswerften privatisiert werden. Das wird tausende Menschen arbeitslos machen, was ein schwerer Brocken ist. Und gerade das ist mit ein Grund, dass die EU-Begeisterung in Kroatien jetzt in der Schlussrunde ziemlich abgeflaut ist. Die Kroaten werden über den EU-Beitritt noch abstimmen. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein großer Tag für Kroatien, wegen dem Gefühl nämlich, jetzt endlich dazu zu gehören, also bald ein Akteur innerhalb der EU zu sein und nicht mehr nur Bittsteller.
Und was bedeutet der EU-Beitritt Kroatiens für die ganze Region, außer dass sich die Grenze zwischen Europa und dem Balkan ein paar hundert Kilometer nach Südosten verschiebt?
Ja, ist vor allen Dingen eine Motivationsspritze für die anderen Staaten des westlichen Balkans. Kroatien ist der Beweis, der lebendige Beweis, dass die EU noch offen ist für neue Mitglieder, trotz vieler Bedenken. Und weiter, dass man den Beitritt schaffen kann, wenn man sich als Staat anstrengt und den Laden aufräumt. Das ist das Positive. Negativ ist, dass sich die ex-jugoslawischen Staaten und Albanien nun endgültig nicht mehr als gemeinsamer Wirtschaftsraum verstehen werden, nach dem Abmarsch von Kroatien in 2 Jahren. Alle Staaten sind Einzelkämpfer, die auf die Märkte und an die Töpfe der EU wollen. Sie vernachlässigen damit aber die Zusammenarbeit in der eigenen Region. Und ich meine jedoch, gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit wären wohl wichtiger, als möglichst schnell im wohl nur scheinbar sicheren Hafen EU zu landen.
Das war eine Information von Walter Müller in Belgrad. Was man in Syrien befürchtet hatte, geschieht jetzt. Die syrische Armee greift Cizre al-Şuhur an, ein Städtchen an der Grenze zur Türkei im Nordwesten des Landes. In die Stadt, in der die Regierung gemäß Staatsfernsehen bewaffnete Rebellen vermutet, sind Panzer aufgefahren. Ein großer Teil der Bevölkerung war in den Tagen zuvor aus Angst vor der Armee über die Grenze in die Türkei geflüchtet. Irin Meyer, Sie verfolgen die Entwicklung in Syrien von Beirut aus, weil Journalisten nicht einreisen können. Was weiß man bis zu diesem Augenblick?
Man weiß, dass der Angriff heute Vormittag begonnen hat. Das syrische Staatsfernsehen hat gemeldet, dass nun, wie es sagte, die bewaffneten Banden in Cizre al-Şuhur verfolgt und verhaftet würden und dies auf Bitten der Einwohner dort, die terrorisiert würden von diesen Bewaffneten. Das Regime hatte den Angriff vor Tagen angekündigt, nachdem es, wie es sagte, diese bewaffneten Banden verantwortlich gemacht hat für die Ermordung von 120 Soldaten und Polizisten. Es gibt jetzt Meldungen, wonach die Stadt Cizre al-Şuhur leer sei, dass viele Zivilisten geflüchtet seien und sich Aufständische, vermutlich bewaffnete Aufständische, in die Umgebung zurückgezogen hätten. Wie groß der Widerstand ist, wissen wir nicht. Erste Meldungen sprechen von Kämpfen in einem Nachbardorf. Dass das Regime Tausende von Soldaten einsetzt, deutet darauf hin, dass der Aufstand brutal und definitiv niedergeschlagen werden soll.
Seit Tagen flüchten Menschen aus dieser Region über die Grenze in die Türkei. Die türkische Regierung hat sich bisher zurückgehalten mit Kritik am syrischen Regime. Jetzt ändert sich das offenbar.
Das ändert sich ziemlich dramatisch. Der türkische Premier Erdogan, bisher ein Alliierter des syrischen Präsidenten Assad, äußert sehr scharfe Kritik. Er wirft dem syrischen Regime Gräueltaten vor und unmenschliches und unzivilisiertes Verhalten. Und er sagt in einem Interview sogar, die Türkei könne nun Syrien nicht mehr unterstützen. Das ist ein sehr großer Rückschlag für Assad. Das
sind sehr deutliche Worte des türkischen Ministerpräsidenten. Warum geht er ausgerechnet jetzt auf Distanz zu Assad?
Ich glaube, es ist ihm der Kragen geplatzt. Er hat mehrfach Assad gemahnt, Reformen einzuleiten und die Dinge friedlich zu lösen. Es kann aber auch weitere Gründe haben, diese türkische Reaktion, die Eskalation in Syrien natürlich, das störrische Regime, wie gesagt. die syrischen Flüchtlinge, auf die die Türkei nicht gewartet hat. Das ist ein Problem für Syrien. Auch der große internationale Druck, der wächst, der lässt Erdogan sicher nicht unbeeinflusst. Und es gibt auch die These, dass in Syrien die Muslimbrüder, islamistischen Muslimbrüder, sehr aktiv sind und bewaffnet seien, gegen das Regime auftreten, bewaffnet. Und dass diese Muslimbrüder mit der türkischen Regierung, diese Muslimbrüder haben mit der türkischen Regierung gewisse Verbindungen und teilweise gemeinsame Interessen.
Das waren Informationen und Einschätzungen von DRS-Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. 12.50 Uhr, 10 vor 1. Nach dem Brand im Simplon-Tunnel arbeiten verschiedenste Spezialisten unter Hochdruck daran, Schäden und Ursachen abzuklären, um den Bahnverkehr möglichst bald wieder in Fluss zu bringen. Vor Pfingsten ist dies besonders wichtig. Christine Wanner.
10 Güterwagen sind gestern im Simplon-Tunnel ausgebrannt und haben den Verkehr auf Schiene und teils auch auf der Straße lahmgelegt. Heute, nach einem Augenschein im Tunnel, sagt SBB-Sprecher Christian Ginzig zu den Brandfolgen:
Exakt kann man es im Moment noch nicht sagen, weil die Brandstelle, wo es eben genau gebrannt hat, die ist nach wie vor nicht im Detail zugänglich. Aber erste Einschätzungen gehen von größeren Schäden aus.
Denn die ausgebrannten Wagen stünden noch in der betroffenen Tunnelröhre. Die Kontrollen an der zweiten Tunnelröhre dauerten noch an. Ginzig ist aber optimistisch, dass diese Tunnelröhre heute noch für den Verkehr freigegeben werden könne. Das wäre kurz vor dem langen Pfingstwochenende wichtig.
Wir haben gerade jetzt über Pfingsten sehr viele Kundinnen und Kunden, die Richtung Italien reisen. Andererseits besteht dann natürlich auch ein Rückstau im Bereich des Güterverkehrs. Die Züge, die sind in Italien wie auch in Deutschland zurückgestellt und die Kapazitäten sind im Moment sehr beschränkt.
Rund die Hälfte des Güterverkehrs auf der Simplon-Achse wickelt die BLS Cargo ab. Derzeit sei Geduld gefragt, sagt Mediensprecher Michael Blum.
Für BLS Cargo ist mit der Schließung des Tunnels eine wichtige Transitachse unterbrochen und wir warten darauf, dass die Achse wieder befahren werden kann.
Einzelne Züge seien in der letzten Nacht über die Gotthardroute umgeleitet worden. Die Gotthardroute für Güterverkehr und Reisende zwischen Süd und Nord wird eine Alternative bleiben, auch wenn der Simplon, wie die SBB hoffen, heute noch einspurig befahren werden kann. Man arbeite an Notfallfahrplänen, sagt SBB-Sprecher Christian Ginzig.
Das wird jetzt auch die große Herausforderung sein, die bereits sehr gut ausgelastete Gotthardlinie, wie wir da den Verkehr bewältigen, insbesondere im Hinblick jetzt auf den Pfingstverkehr. Und da sind wir im Moment noch dran, allfällige Nachjustierungen noch vorzunehmen, dass vielleicht noch ein oder zwei zusätzliche Wagen dennoch zum Einsatz kommen können.
Wer nicht über den Gotthard reisen will, muss auf der Simplon-Achse mit längeren Reisezeiten rechnen. Sicherlich stehe ein Shuttle-Dienst zur Verfügung, doch die internationalen Anschlüsse könnten nicht immer garantiert werden, heißt es bei der SBB. Details zur Ursache des Brandes und erste Schätzungen zum Schaden liegen einen Tag nach dem Brand noch nicht vor.
Soll die Wasserversorgung privatisiert werden? Italienerinnen und Italiener stimmen darüber am Wochenende ab. Mit der Privatisierung hofft die Regierung, Investoren für das marode Wassernetz anlocken zu können. Gegner befürchten, die Privatisierung würde Tür und Tor öffnen für Spekulanten. Eine Region Italiens hat bereits viel Erfahrung mit der Wasserprivatisierung, die Toskana. Arezzo und die umliegenden Gemeinden haben vor über 10 Jahren den französischen Wasserhändler Suez ins Boot geholt. Über die Erfahrungen berichtet Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
In der Schweiz weiß kaum jemand, wie teuer das Wasser ist, in Arezzo hingegen schon.
Queste bollette sono l'esempio dell'aumento delle tariffe che è stato stratosferico.
Seit der Privatisierung seien die Wasserpreise in stratosphärische Höhen geschossen, habe er Ende der 90er Jahre, also bevor Suez ins Geschäft einstieg, für sich und seine Frau 150 Euro im Jahr bezahlt, seien es heute für die gleiche Menge Wasser 1000 Euro.
Quindi circa 1000 Euro.
Und diese Frau sagt kategorisch:
Che l'acqua è buona, ma è molto cara. Quindi vorrei che fosse pubblica.
Das Wasser sei gut, aber sehr teuer. Sie wolle deshalb, dass der Staat wieder die Kontrolle übernehme. 1994 beschloss Italien, die Wasserversorgung neu zu organisieren, denn damals kümmerten sich Tausende von staatlichen Firmen darum, doch Kläranlagen beispielsweise gab es kaum und die Wasserqualität war häufig schlecht. Paolo Ricci, damals linker Bürgermeister des Städtchens Arezzo und heute Präsident des halbprivaten Wasserversorgers, sagt:
I comuni de lato decisero.
Arezzo und über 30 Nachbargemeinden hätten damals beschlossen, das Wassersystem endlich zu verbessern. Doch dafür habe das Geld gefehlt. Also habe man die französische Suez beteiligt und ihr eine Zinsgarantie von 7% auf das investierte Geld gewährt. Die öffentliche Hand halte mit 51% des Aktienkapitals aber immer noch die Mehrheit an der neuen Wassergesellschaft, betont Ricci. Der ehemalige Stadtpräsident ist stolz auf das Erreichte. Die Wasserversorgung funktioniere heute, 32 Kläranlagen habe man gebaut, der Nahefluss Arno habe wieder Fische.
È una tariffa che in passato, e qualcuno ancora dice, tra le più care d'Italia.
Es sei teilweise richtig, dass die Wasserpreise in Arezzo zu den höchsten in ganz Italien gehörten, aber die Leute hätten dafür eine funktionierende Wasserversorgung inklusive Reinigung. Trotz allem, die Gegner der Wasserprivatisierung werden immer mehr. Ein Teil stört sich an der stark gestiegenen Wasserrechnung. Andern passt nicht, dass Suez eine Zinsgarantie von satten 7% erhält auf das investierte Kapital. Denn das zahlen natürlich die Konsumenten mit der Wasserrechnung. Sie verstehen nicht, weshalb die Regierung Berlusconi diese 7% Zinsgarantie auch in die Privatisierungsvorlage reingepackt hat. Andern wiederum gefällt das Engagement der französischen Wasserkolosse Suez und Veolia nicht. Lucio Belloni vom gegnerischen Komitee:
Se si va a Barcellona, Spagna, si vede che è uguale, cioè la Suez.
Suez gehe immer gleich vor, ob in Barcelona oder in Arezzo. Der Konzern verlange nie die Aktienmehrheit des lokalen Wasserversorgers, da er wisse, dass das Proteste hervorrufe. Seine Interessen setze er anders durch. Zum Beispiel, dass für die Beschlussfassung im Verwaltungsrat die Stimmen der öffentlichen Hand nicht ausreichten, sondern es noch mindestens eine Stimme von Suez brauche. Oder dass der Geschäftsführer immer ein Franzose sein müsse. Das, so Lucio Belloni, sichere Suez die totale Kontrolle über die Wassergesellschaft. Und Kontrolle bedeutet Gewinnmaximierung auf Kosten der Allgemeinheit. Die Argumente der Gegner wirken. Es wird davon ausgegangen, dass die Wasservorlage der Regierung scheitert. Eine erneute Ohrfeige für die Regierung Berlusconi also, nach den Wahlschlappen von Mailand und Neapel.
In Dänemark beginnt morgen die U21-Europameisterschaft, präzise die Endrunde mit den besten 8 Fußball-Nachwuchsnationalmannschaften Europas. Diesmal erstaunlicherweise ohne Fußballgroßmächte wie Deutschland, Frankreich, Italien oder Holland. Die sind alle in der Qualifikation gescheitert. Aber wieder mit der Schweiz. Und zwar mit einer Schweizer Mannschaft mit großen Plänen. Reto Held.
Dass die Arbeit mit Schweizer Fußballtalenten gut ist, diese Erkenntnis ist nicht neu. Anders ist es auch kaum zu erklären, dass ein solch kleines Land an den letzten 4 Großanlässen immer mit dabei war. Neu ist bei dieser U21, dass sich das Kader und auch die Aufstellung nicht von selbst ergeben, sondern dass Pierluigi Tami auswählen kann.
Wir haben eine große Kader, es gibt für jede Post 2 Spieler, sie können spielen. Und ich bin froh, ich kann diese Wahl machen.
Weil man damit nicht mehr von einzelnen Spielern abhängig ist, wie das in der Vergangenheit fast immer der Fall war. Tatsächlich scheint diese U21 schon fast ein Überangebot an Führungsspielern zu haben, vor allem im Zentrum. Paitim Kasami hat sich mit 18 Jahren bereits in Italien durchgesetzt. Fabian Frey, Moreno Costanzo, Amir Abrashi, Granit Xhaka und auch Sherdan Shaqiri in der Super League. Und Fabian Lustenberger ist eben mit Berlin wieder in die erste deutsche Bundesliga aufgestiegen. Sie alle können im Zentrum spielen und sie alle wollen auch spielen, Fabian Lustenberger.
Ja, ich glaube schon, dass die Konkurrenz groß ist. Also wir haben jede Position doppelt besetzt. Und ich glaube, dass das Turnier auch nicht mit einer Mannschaft stören spielen kann, sondern es wird sicher den ein oder anderen Wechsel geben. Und ja, wir versuchen das Mannschaftsbeste zu erreichen und nicht irgendwie als jeder Einzelspieler. Du musst schauen, dass es nicht zu Spielbüro bringt, sondern als Mannschaft, wenn wir halt den Titel gewinnen.
Dass dieses Team offen vom Titelgewinn spricht, das ist hingegen nicht neu. Gerade die letzte Generation um Alex Frey und Ricardo Cabanas forderte unschweizerisch forsch auch Siege gegen grosse Nationen. Dass eine U21 tatsächlich die Grundlage für eine Nationalmannschaft bilden kann, das hat zuletzt Deutschland bewiesen. Beim noch amtierenden U21-Europameister schafften nicht weniger als 7 Spieler der Startformation im Finale, den Sprung in die Nationalmannschaft. Unter ihnen Stars wie Manuel Neuer, Sami Khedira und Mesut Özil. Fabian Lustenberger.
Die Deutschen haben das vorgemacht, was möglich ist, wenn man sich halt in den Fokus kann spielen kann. Man hat gesehen, also Khedira und Özil jetzt bei Real Madrid Stammspieler zum Teil. Also das ist, die haben eine riesige Entwicklung gemacht und so ein Turnier kann natürlich auch dazu beitragen, dass man sich halt dementsprechend weiterentwickelt und sein Niveau kann steigern.
Dass das auch diese Schweizer U21 schaffen kann, muss sie erst noch beweisen. Allerdings scheint die Grundlage dafür mit diesem breiten, qualitativ sehr guten Kader gelegt. Nicht nur für dieses Turnier, sondern auch für die nächsten Jahre in der Schweizer Fußballnationalmannschaft.
Und morgen geht's für die jungen Schweizer los. Anpfiff gegen Gastgeber Dänemark ist um 20.45 Uhr. Im Tagesgespräch geht's gleich um unseren Umgang mit Nahrung und Sicherheit, um die Darmkrankheit EHEC, nachdem Deutschland ja für Gurken, Tomaten und Salate Entwarnung gegeben hat und der Verdacht nun allein auf Bohnensprossen liegt. Dies gleich nach weiteren Themen des Mittags mit Thomas Fuchs.
Die Verhandlungen über einen Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union können nach Ansicht der EU-Kommission abgeschlossen werden. Sofern die Regierungen der 27 EU-Staaten zustimmen, wäre ein Beitritt Kroatiens in rund 2 Jahren möglich. In Syrien hat die Armee einen Großeinsatz in der Stadt Jisr al-Shukur begonnen. Sie will dort mit rund 30.000 Mann gegen Aufständische vorgehen. Inzwischen hat das IKRK vom syrischen Regime den sofortigen Zugang zu allen Gewaltopfern und Gefangenen verlangt. Die Schweiz hat den Ausstoß von Treibhausgasen bisher weniger stark reduziert, als sie gemäß Kyoto-Protokoll müsste. Laut dem Bundesrat werden die Ziele für die Jahre 2008 bis 2012 voraussichtlich verfehlt. Deshalb sollen weitere Emissionszertifikate erworben werden. Verkehrsinfo DRS von 13.02 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden zwischen Wassen und Göschnen stockender Verkehr. Zudem ist in der Zentralschweiz die Hauptstrasse zwischen Mayen und Wassen in beiden Richtungen wieder offen. Es muss jedoch noch mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Und aus der Region Zürich melden DRS-Hörer Stau auf der Hauptstrasse zwischen Eglisau und Bülach-Nord in beiden Richtungen wegen eines Unfalls. Schließlich ein Hinweis zum Schienenverkehr. Die Simplonstrecke zwischen Brigg und Iselle ist weiterhin gesperrt. Sämtliche Züge fallen aus. Zwischen Brigg, Iselle und Domodossola verkehren Busse.
29 Tote, über 2000, die sich angesteckt haben. Und das alles wegen einem kleinen, unsichtbaren Erreger, von dem man noch nicht immer genau weiß, woher er eigentlich kommt. EHEC heißt der Übeltäter, der nicht nur schwer krank machen kann, sondern auch das Geschäft von Gemüsebauern in halb Europa zum Erliegen gebracht hat. EHEC wirft aber auch die Frage auf, wie normal eigentlich ist, was wir als normal betrachten, dass unsere Lebensmittel sicher sind. Gast von Susanne Brunner ist jetzt Roger Stephan, Direktor des Instituts für Lebensmittelsicherheit und Hygiene an der Universität Zürich.
Das Tagesgespräch.
Die deutschen Behörden sagen jetzt, Gurken, Tomaten, Salat, das kann man essen, aber Bohnensprossen nicht. Herr Stephan, gilt das auch für die Schweiz?
Grüezi Frau Brunner. Ich glaube, die Situation im Deutschen muss man sich so vorstellen, dass es im Moment keine Anhaltspunkte mehr gibt, dass Gurken und Salat und Tomaten können assoziiert sein, also verlinkt sein mit dem Ausbruch, dass es aber nach wie vor ganz klare Indizien gibt, dass möglicherweise Sprossen könnten assoziiert sein. Es ist aber wichtig festzuhalten, dass das wirklich sich auf Norddeutschland beschränkt und Sprossen in der Schweiz überhaupt keine Bedeutung haben. Wir haben auch jetzt innerhalb von dieser Woche einige Produkte aus der Schweiz untersucht. Das sind mehr als 50 Sprossen, die verteilt sind von Produzenten über die ganze Schweiz. Und wir konnten nie einen Erreger, der zu dieser Gruppe gehört, nachweisen.
Wenn Sie sagen, Sie haben Sprossen untersucht, wie machen Sie denn das? Also, dann gehen Sie irgendein Restaurant und aus einem Brötchen ein paar Sprossen raus oder gehen Sie in einen Betrieb und dann sagen, ja gut, der könnte man mal wieder testen. Oder wie machen Sie das konkret?
Ja, nein, da müssen Sie sich in dem Fall ganz anders vorstellen. Wir gehören ja nicht zur Lebensmittelüberwachung. Also, wir gehen nicht ab Front raus und überwachen den Betrieb, sondern wir haben uns in der Not der Situation bereit erklärt, weil der Erreger bei uns Forschungsschwerpunkt ist, mitzuhelfen, um Untersuchungen zu machen. Und in dem Fall ist es jetzt so, dass sie zwei Wochen Gemüseproduzenten in der Schweiz Proben zu uns schicken, weil wir die Methode bereits etabliert haben. Also die sind bei uns Standard, die brauchen wir praktisch jeden Tag. Und damit haben wir können helfen, die Situation in der Schweiz auch aufzuzeigen.
Also wenn Sie sagen, das sind Standard oder Methoden sind Standard, das heisst EHEC gehört bei Ihnen mehr oder weniger zum Alltag, im Forschungsalltag?
Das ist richtig. Bei uns im Labor, das ist einfach so, bei uns ist das wirklich Standard. Ich habe verschiedene Doktoranden, die in dieser Thematik sich befassen. Und bei uns gehören Methoden zum Nachweis, zur Typisierung, zur Charakterisierung von dieser Regelgruppe eigentlich wirklich zum täglichen Standard.
Haben Sie denn so etwas schon mal erlebt, wie jetzt, was jetzt passiert mit EHEC?
Ja, mindestens in dieser Intensität und in dieser Nähe selbstverständlich noch nie. Ich verfolge natürlich die Literatur, die Weltliteratur. Es hat in der Vergangenheit verschiedene Ausbrüche gegeben, die sich bis jetzt vor allem fokussiert haben auf Amerika und der grösste auf Japan. Aber in dieser Intensität, wie es jetzt abläuft, obwohl wir ja in der Schweiz eigentlich überhaupt nichts haben, das ist wirklich einmalig für mich.
Herr Stefan, kommen wir zurück auf die deutschen Behörden. Die haben gesagt, der Erreger ist vermutlich in der Sprosse. Man hat auch gefunden, aber man ist nicht ganz sicher, woher das er kommt. Warum denn? Warum kann man nicht ganz genau sagen, das sind die Sprossen von dem und dem Betrieb absolut sicher und das hat das ausgelöst?
Ja, vorstellen müssen Sie sich das so, dass man wirklich anfängt, man hat ja keine Ahnung, welches Lebensmittel, wenn es wirklich ein Lebensmittel ist, assoziiert ist mit dem Ausbruch, dass man Gruppen von Patienten befragt, die krank geworden sind.
Und in dem Fall sind sie ja Gruppen gewesen, also es sind ja überall so Reisegruppen gewesen und alle sind irgendwie, oder mindestens ein Teil von denen sind krank geworden.
Oder? Das ist richtig, ja. Und so ist man nachher im Prinzip auch auf die Sprossen gekommen, weil es ganz klar Indizien gegeben hat und sonst hätten die deutschen Behörden ganz sicher nicht eine Empfehlung rausgegeben, dass man im Moment auf Sprossen von dem Produzenten und von dem Verteiler soll ich verzichten. Dann ist es natürlich noch lange nicht gesagt, dass wenn ich jetzt untersuche, dass rein einfach von der Statistik her in diesen 20 oder 30 oder 40 Proben, wie jetzt in dem konkreten Fall, dass ich da den Erreger kann finden. Je grösser die Stichprobe ist, desto wahrscheinlicher, wenn es denn wirklich dort sind, ist es, dass man einen Erreger auch in einem Produkt kann anweisen kann.
Und was heisst denn das? Also wenn ich jetzt ein Brötchen esse mit Sprossen und ich stecke mich an, dann weiss man das vielleicht in dieser Probe nach, aber das heisst, vielleicht ist nur die Saat von Sprossen angesteckt oder infiziert gewesen.
Ja, also ich möchte noch eins betonen, in der Schweiz besteht wirklich überhaupt kein Risiko.
Genau, aber wenn ich jetzt in Norddeutschland gewesen wäre oder richtig, eine von diesen
Gruppen. Wenn Sie grundsätzlich jetzt von dem Fall ausgehen, dann ist es selbstverständlich so, und da ist die ganz grosse Schwierigkeit jetzt auch mit Bakterien in Lebensmitteln, dass sie nicht eine sogenannte homogene, also gleichmäßige Verteilung haben. Also Sie können sich nicht vorstellen, dass jeder Probe, die Sie ziehen, die vielleicht 10 Gramm ist oder 20 Gramm ist, auch wenn der Erreger, ich weiss nicht, 100 Tonnen vorkommt, dass Sie mit einer Probe von 10 oder 20 Gramm den Erreger wirklich nachweisen können. Also es ist definitiv nicht so, dass Sie eine gleichmäßige Verteilung haben und damit natürlich der Nachweis noch schwieriger wird.
Was heisst denn das, wenn Behörden gesagt haben, es ist auch möglich, dass zum Beispiel so Sprossen vorübergehend mit dem Erreger in Kontakt gekommen sind? Also muss man sich das vorstellen, der kommt und geht wie so irgendein Bienchen, wo Blümchen bestäubt.
Ja, ich glaube, von dem aus müssen Sie grundsätzlich gehen. Wir gehen ja nicht davon aus, dass der Erreger einfach jetzt unendlich in der Umwelt vorhanden sein wird. Weil sonst wäre es ja nicht jetzt so. Und es wäre auch nicht so, dass die Anzahl Fälle sich jetzt plafonieren, also relativ stabil bleiben und langsam auch abnehmen. Es ist wirklich davon auszugehen, dass das eine punktuelle Belastung mit dem speziellen Ausbruchstamm war. Und dass je länger jetzt die Zeit dauert, desto unwahrscheinlicher, dass es ist, dass der Erreger noch in der Umwelt vorhanden ist.
Und auch unwahrscheinlicher, dass man je herausfindet, wo der jetzt wirklich hergekommen ist.
Ja, das ist einfach bei lichtverderblichen Lebensmitteln natürlich sowieso ein Problem. Also wenn Sie jetzt ein Produkt haben, das man 3 Jahre aufbewahren kann, dann ist es natürlich viel einfacher, auch retrospektiv, also in die Vergangenheit zu schauen, mit genügend Anstrengungen möglicherweise Quellen können zu finden. Wenn Sie aber ein Produkt haben wie Sprossen, die vielleicht 1, 2, 3 Tage haltbar sind und nachher bereits nicht mehr gegessen werden können, und wenn es wirklich so ist, dass es, und davon muss man ja ausgehen, dass eben nur ein spezifischer Anteil von Produkten kontaminiert gewesen sind, was immer das auch für ein Lebensmittel ist, und die nach 3 Tagen nicht mehr da sind, dann wird man die Gelegenheit nicht haben, um den Erreger anzuweisen.
Also da muss man schon hoffen auf die, die irgendwie die Sprossen nachher zu lange im Kühlschrank behalten, wie das einer gemacht hat, oder?
Das ist so. Man hat ja auch von jemandem den Sprossen, die viel zu lange im Kühlschrank waren, untersucht. In dem Fall ist aber der Befund auch negativ ausgefallen. Aber das ist nicht der Normalfall. In der Regel werden ja die Haltbarkeiten berücksichtigt, die Konsumentinnen und der Konsument. Und dann sind die Produkte, die vielleicht dann im Verdacht stehen, halt nicht mehr, die stehen nicht mehr zur Verfügung.
Was die deutschen Behörden heute Morgen auch gesagt haben, ist, dass ich das richtig zitiere, dass man sich nicht nur hätte können über Sprossen anstecken, also die Leute, die jetzt angesteckt worden sind, sondern auch anders. Also was heisst denn das?
Ja, die Hypothese, dass die Sprossen mögliche Quellen für die Ansteckung sind, die sind sogenannt epidemiologisch zustande gekommen. Wirklich durch Befragungen von Patientengruppen, wo wir verglichen haben, was die gegessen haben, mit Gruppen, die gleich gestaltet sind, also gleich viele Frauen wie Männer, gleich alte Leute in dieser gesunden Gruppe. Und man hat nachher im Prinzip eine Hitliste erstellt von Lebensmitteln, die durch die Gruppen, die krank geworden sind, sei das jetzt eine einzelne Gruppe oder Gruppen der Erkrankten, viel häufiger gegessen worden sind und fährt nachher an, die Hitliste von oben nach unten aufzuarbeiten. Und in dem Fall sind anscheinend die Sprossen zuoberst an der Hitliste gewesen. Es ist bis jetzt aber noch nie der Laborbefund gelungen, dass man den Ausbruchstamm in denigen Sprossen hat können anweisen. Und darum kommt wahrscheinlich auch die Aussage, dass es möglicherweise etwas anderes hätte können sein.
Der Eindruck, den man ja hat kennenbekommen, so in den letzten Wochen, ist, dass die Behörden eigentlich keine Ahnung haben, von dem Erreger respektive, wo der herkommt, wie der angesteckt wird und einfach etwas sagen, um die Leute zu warnen.
Schauen Sie, von außen gesehen ist das immer ganz einfach so zu beurteilen. Und vor allem auch, wenn man retrospektiv schaut, also wenn man in die letzten 2 Wochen schaut, dann ist es sowieso immer einfach zu kritisieren. Aber tun Sie sich doch einmal in die Situation von diesen Behörden versetzen. Es gibt keine Möglichkeit, die Quellen sofort zu finden. Es gibt aber aufgrund von solchen Befragungen eine Hitliste von Lebensmitteln, die betroffen sein könnten. Es gibt auf der anderen Seite eben nicht nur Durchfallerkrankte, sondern auch Leute, etwa 20, 25 bis vielleicht 30%, die an dieser schweren Komplikation erkranken. Und es gibt auch Leute, die daran sterben. Und sie sind jetzt in der Situation, dass sie die Hitliste haben, den Erreger aber noch nicht nachgewiesen haben. Und es ging ja jetzt eigentlich darum, abzuwägen, was ist wichtiger, die Wirtschaftlichkeit von einem Produkt, von einem Rückruf oder Todesfälle in der Bevölkerung. Und in dieser Situation befinden sich die deutschen Behörden. Und man hat sich entschieden, so zu informieren, wie informiert worden ist. Von außen ist das sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Facts haben wirklich, Tatsachen haben nur die Behörden. Und aufgrund von diesen Tatsachen haben sie sicherlich entschieden.
Wenn man den Erreger würde finden, respektive genau, wo er herkommt, damit wäre das Problem gelöst.
Ja, damit könnten Sie im Prinzip, das kann man sich vorstellen, wie einen Lichtschalter an dem Lichtschalter das Knöpfchen drehen und im Prinzip den Ausbruch abstellen. Der andere grosse Vorteil, wenn man den Erreger würde finden bei einem Produkt, dann könnte man sich wirklich konkret Gedanken machen, wie der Erreger überhaupt in so ein Produkt hineingekommen ist und daraus natürlich dann auch konkrete Empfehlungen für die Zukunft ableiten. Und wenn das eben nicht gelungen ist, dann kann man eigentlich noch hoffen, dass der Ausbruch vorbeigeht, wenn die Produkte, die dafür verantwortlich sind, nicht mehr auf dem Markt sind oder wenn sie eben nicht mehr gegessen werden. Aber die eigentliche Lehre, jetzt aus der mikrobiologischen Sicht, was falsch gelaufen hätte können sein, die kann man in dem Sinn natürlich nicht aufgrund von Tatsachen ziehen.
Herr Stefan, Sie sind Direktor vom Institut für Lebensmittelsicherheit und Hygiene an der Universität Zürich. Jetzt das Lebensmittel mich krank machen oder sogar tötet, das ist eigentlich selbstverständlich, dass das nicht der Fall ist. Also wenn ich Google Posten, rechne ich nicht damit, dass ich mir gerade eine Krankheit einhole. Wie selbstverständlich ist es wirklich?
Ich glaube, das ist durchaus die selbstverständlichste Erwartung von einer Konsumentin und von einem Konsument, wo richtig ist, dass man die Erwartung hat und wo absolut auch so ist. Man kann vielleicht probieren, den Vergleich zum Strassenverkehr zu ziehen. Auch dort gibt es ein Strassenverkehrsgesetz, ähnlich wie der Lebensmittelproduktion Lebensmittelgesetzgebung. Und Sie wissen so gut wie ich, dass im Strassenverkehr, obwohl die Gesetzgebung vorhanden ist, obwohl all die Regelungen vorhanden sind, ab und zu Unfälle könnten passieren. Und zugleich müsste man sich jetzt auch für die Lebensmittelproduktion vorstellen. Denn wenn es nicht richtig läuft, denn wenn die Erwartungen, die sie haben, an Produktesicherheit nicht wirklich vorhanden sind, wie jetzt in dem Fall, dann muss etwas falsch gelaufen sein. Wenn Sie das aber jetzt vergleichen mit dem Verkehr, dann ist es sicherlich so, dass viel, viel, viel mehr Verkehrsunfälle passieren, als jetzt irgendetwas falsch läuft bei der Lebensmittelproduktion. Also Ihre Forderung oder die Forderung von einer Konsumentin an einen Konsument, sichere Lebensmittel zu kaufen und sichere Lebensmittel können zu essen, das ist absolut berechtigt und aber auch gewährleistet.
Zum Schauen, wo denn etwas falsch läuft. Wenn ich zum Beispiel die Liste der Publikationen von Ihrem Institut anschaue, dann ist, man wirklich das Gefühl, Bakterien hat es eigentlich überall. Also millionenfach und jenste verschiedene und so weiter. Aber wann ist denn etwas, wo eigentlich als Bakterium rum ist und dann plötzlich gefährlich wird? Wo läuft das schief? Bei der Herstellung, beim Betrieb, bei mir als Konsumentin? Oder wo läuft es denn schief?
Das ist sehr eine einfache Frage, aber die Antwort auf die Frage ist sehr komplex, weil wenn etwas schief läuft, dann kann es im Prinzip entlang von der ganzen Lebensmittelproduktionskette sein.
Also ein Tier könnte zum Beispiel, Sie schauen ja vor allem ein tierische Lebensmittel an, ein Tier könnte zum Beispiel krank sein, ich kann nicht merken, dass das Tier so einen Erreger hat und dann kommt das bereits in die Lebensmittelkette, zum Beispiel so etwas.
Also das kann man ganz grundsätzlich ausschliessen, weil kranke Tiere werden grundsätzlich nicht für die Lebensmittelproduktion verwendet. Dafür gibt es genügend präventive Sicherungsmassnahmen, die gewährleisten, dass so etwas grundsätzlich nicht passieren kann.
Also auch ein Tier, das einen Erreger hat, der vielleicht gar kein Krankheitsbild hat, das wird untersucht?
Das ist aber etwas anderes, oder? Also wenn Sie kein Krankheitsbild haben bei einem Tier, und das ist eben heute eigentlich die grosse Herausforderung für uns auch aus Sicht der Forschung, das sind die Hauptprobleme. Wenn Sie kein Symptom haben, wenn Sie keine Krankheitsanzeichen haben und trotzdem Nutztiere könnten Erreger ausscheiden, das ist vor allem über den Kot von diesen Tieren und über den Kot nachher gewisse Produkte kontaminieren. Aber das ist nur eine Stufe. Das kann also dort passieren, bei der Gewinnung beispielsweise von Lebensmitteln, sei das jetzt tierische Lebensmittel oder pflanzliche Lebensmittel. Das könnte aber, wenn es eben nicht richtig läuft, auch bei der Bearbeitung nachher von diesen Rohmaterialien passieren. Das kann, und das ist durchaus auch ganz ein wichtiger Punkt, aber auch in der Küche, daheim bei der Konsumentin oder beim Konsument passieren. Also man kann nicht die gesamte Verantwortung nur in die Lebensmittelproduktionskette vor dem Konsum geben, sondern auch Konsumentin, der Konsument, haben die Verantwortung in dieser gesamten Kette auf Stufen der Küchenhygiene, nicht in dem Sinn alles das kaputt zu machen, was Produzenten im Vorfeld eigentlich sicher produziert haben.
Da muss ich mir vorstellen, also zum Schauen, wo das könnte, da findet man sie zum Beispiel dann auf einem Bauernhof, in einem Schlachthof und schlussendlich beim Grossverteiler, oder wo sie schauen, versuchen herauszufinden, wie sich dann gewisse Erreger verhalten.
Ja, das stellen sie sich eigentlich ganz richtig vor. In der Regel finden sie nicht mich dort, sondern Doktoranden von mir, die dann die Probe ziehen. Aber das ist eine der Fragestellungen, die natürlich aus wissenschaftlicher Sicht sehr interessant sind. Man sagt dem sogenannte epidemiologische Untersuchungen. Nämlich, wie kommen die Erreger vor und wie verbreitet sich die Erreger und vielleicht den speziellen Erreger in einem speziellen Typ nachher über die gesamte Lebensmittelproduktionskette. Eine andere sehr spannende Frage, die wir auch bearbeiten an unserem Institut, ist natürlich auch die Frage nachher, wie verhalten sich ganz spezielle Erreger in Bezug auf ganz spezielle Bedingungen? Es gibt beispielsweise krankmachende Bakterien, die sich bei Kühltemperatur vermehren können. Und dort ist es natürlich sehr spannend zu erforschen und herauszufinden, wie die das können, zu verstehen, was Mechanismen und Hintergründe sind, die dazu führen, dass sich ein Erreger auch bei Kühltemperatur vermehren kann, wo sich die meisten anderen Erreger eigentlich nicht mehr vermehren können. Und wenn man das versteht, dann kann man sich auch Überlegungen machen, was man dann im Sinn von präventiven Massnahmen könnte umsetzen, um auch so eine Gefährdung auszuschalten.
Jetzt, heute ist das ja eine riesige Industrie, die Nahrungsmittelindustrie. Also Lebensmittel kommen ja nicht nur aus der Schweiz, sie kommen aus der ganzen Welt, werden die dahin transportiert, die müssen gelagert werden, die müssen verschifft werden, also wie Flugzeuge verpackt werden und all das. Wenn Sie jetzt so schauen, oder kann man das überhaupt sagen, wo ist denn eigentlich dort, was am gefährlichsten allenfalls könnte werden, oder ist es wirklich immer jede Stufe?
Also ich glaube auch, das ist eine relativ kompakte Frage, auf die gibt es keine einfache Antwort, weil Sie sich vorstellen müssen, dass das sehr abhängig ist vom Erreger. Also nicht jeder Erreger kann sich bei den gleichen Bedingungen wirklich vermehren und das ist in der Regel Grundvoraussetzung, dass er überhaupt krank machen kann. Ein Vorkommen von einem Erreger allein ist eigentlich noch nicht bedeutend. Bei den meisten Erregern braucht es eine deutliche Vermehrung, dass er sich von einer kleinen Menge in eine grosse Menge vermehrt und er macht erst dann krank. Also da ist einerseits sehr spezifisch für jeden Erreger und auf der anderen Seite ist es auch so, dass nicht jedes Lebensmittel gleich ist. Also man muss nachher wissen, über welches Lebensmittel redet man. Ist es überhaupt möglich für einen Erreger, sich in dem spezifischen Lebensmittel zu vermehren, um wirklich die Frage, die sie gestellt haben, zu beantworten?
Also sie haben mehr offene Fragen als Antworten.
Das ist so und das ist natürlich auch das Spannende, auch aus wissenschaftlicher Sicht, dass man probiert, die Fragen wirklich anzugehen. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass sehr viele Fragen in der Vergangenheit glücklicherweise haben können beantwortet werden, dass man die Fragen auch dann im Sinne von präventiven Sicherungsmaßnahmen hat können angehen. Nichtsdestotrotz, wenn man eine Frage gelöst hat, gehen sich wieder neue Fragen daraus. Und da ist auch spannend, aus wissenschaftlicher Sicht da können vorwärts zu kommen.
Wie viel hängt unsere Lebensmittelsicherheit von Chemie ab, von Behandlung von Lebensmitteln?
Also ich glaube, da haben wir grundsätzlich im europäischen Umfeld ganz eine andere Strategie, als wenn man das mit Amerika vergleicht. Im europäischen Umfeld, und die Schweiz gehört ja, auch wenn wir selber nicht in der EU sind, im Sinn von der Gesetzgebung zu den europäischen zum europäischen Umfeld, mindestens in der Lebensmittelgesetzgebung, dann probiert man im Sinn von einer präventiven Sicherung, sichere Lebensmittel zu produzieren. Das heisst, jeder Herstellungsschritt, jede Stufe von der Lebensmittelproduktion muss so gestaltet sein, dass das Produkt, das daraus herauskommt, wirklich sicher ist. Da haben die Amerikaner ein bisschen eine andere Vorstellung. Dort sind eigentlich die einzelnen Stufen nicht so wichtig, sondern man probiert dann mit der von Ihnen angesprochenen Chemie im Prinzip da, was falsch gelaufen hätte können sein, abzutöten. Also dort gibt es beispielsweise die Möglichkeit, dass Salat mit chloriertem Wasser gewaschen wird, um Bakterien in dem Sinn am Schluss können abzutöten. Die Strategie ist in der EU im Moment undenkbar. Da geht es wirklich darum, in jeder Prozessstufe das Möglichste zu machen, dass das Endprodukt nachher sicher ist.
Herr Stefan, Sie befassen sich eigentlich vom Morgen bis am Abend mit Bakterien, Sachen, die wir nicht einmal sehen, wo wir erst darauf aufmerksam werden, wenn die Leute krank machen und dann plötzlich man Angst hat vor dem Unsichtbaren. Ist das Faszination, dass man das nicht sieht, was da überall kreucht und fleucht?
Also es ist nicht primär die Faszination, dass da, womit wir uns beschäftigen, dass man das nicht sieht, weil das kann man natürlich sehen, wenn man gewisse Instrumente wie Mikroskop verwendet. Man kann es auch sehen, wenn man die Bakterien auf Platten bringt, dann bilden die nämlich ganz hübsche Kolonien, also sind Pünktchen auf Platten, die sind auch ganz unterschiedlich gefärbt, es gibt rote, es gibt gelbe, es gibt weisse.
Also schöne Kolonien.
Also aus mikrobiologischer Sicht muss man wirklich sagen, das ist ganz ein spezielles Leben. Aber das Faszinierende am Ganzen ist, dass die kleinen Lebewesen Strategien entwickelt haben, wo wirklich faszinierend sind. Und das Aufklären von diesen Strategien, die ich jetzt eben nicht mit einem Hammer und mit einem Schraubenzieher machen kann und im Prinzip das ganze Bakterium auseinandernehmen, diese Strategien und das Verständnis für diese Strategien, das ist wirklich spannend.
Also Strategien, wie sie sich anpassen, der Umwelt oder Temperaturen oder so Sachen?
Wie sie sich anpassen, aber auch wie sie krank machen, weil ein Bakterium hat die Faktoren nicht einfach so. Das macht alles Sinn, sonst gäbe es die Faktoren nicht. Also das Verständnis, warum das so ist und wie das funktioniert, das ist wirklich faszinierend.
Als Experten auf Ihrem Gebiet staunen Sie, wenn so eine Angst ausbricht, wie jetzt vor EHEC, wenn plötzlich Leute sagen, nein, ich esse gescheiter kein Gemüse mehr?
Also staunen ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist eigentlich Ausdruck von dieser Globalisierung. Und das Verrückte ist, wenn irgendwo auf der Welt etwas abgeht, wo man auch den das, was abgeht, relativ gut lokalisieren kann, dann bleibt das nicht dort, sondern das dumpfe Gefühl, das geht wie eine Welle weiter und es kommt in dem Sinn eigentlich zu einer Überreaktion. Und das ist das, was man eigentlich auch in dem Fall jetzt, wo man ganz am Anfang angesprochen hat, hat können feststellen. In der Schweiz, wo man eigentlich gar nichts hatten, auch können mit gutem Gewissen sagen, wir haben kein Problem in der Schweiz, trotzdem die Überreaktion, wegen dem dumpfen Gefühl. Man kann es nicht fassen, man kann es wirklich nicht richtig in die Hände nehmen, aber man hat das Gefühl, es könnte etwas sein und dann die Reaktion, die wir jetzt auch festgestellt haben.
Also das heisst, in der Schweiz könnten wir darauf vertrauen, im Zweifelsfall würden Behörden sehr schnell warnen, also wie sie das ja in Deutschland zum Teil gemacht haben, und dass, wenn keine Warnung kommt, dass wir eigentlich nicht mehr Angst haben, dass wir uns vergiftet mit unseren Lebensmitteln.
Also ich glaube, da davon aus könnte sie gehen. Das ist mindestens die Beurteilung aus heutiger Sicht. Wenn dann etwas abläuft, dann wird es die Realität zeigen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir richtig ablaufen und man wird richtig informieren.
Roger Stephan, herzlichen Dank für das Gespräch.
Tagesgespräch mit dem Roger Stephan. Er leitet das Uni Zürich das Institut für Lebensmittelsicherheit und Hygiene. In 6:30, das sind Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS gsi. Rendezvous gibt es natürlich auch online zum Hören, zum Abladen auf drs.ch. Was laufend läuft, kommt auf DRS 4 News. Verantwortlich für die Sendung von dem Freitag war Nathalie Christen. Für die Nachrichten der Thomas Künzi. Am Mikrofon Daniel Schmidt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.